Magst du Philadelphia?
Manche denken bei dieser Frage an den gleichnamigen Frischkäse vielleicht. Der Frischkäse, er wird seit 1880 in den USA hergestellt. In den USA ist Philadelphia Marktführer und auch in Europa hat er große Marktanteile. Manche haben bei dieser Frage vielleicht aber auch an die gleichnamige Stadt gedacht. So nach den letzten Wahlen vom US-Präsidenten war ja Philadelphia auch so mit in den Nachrichten, weil es in die Stadt war in Pennsylvania, im Bundesstaat, so eine dieser Swing States, die auch den Präsidenten ausmachen. Ich habe mir mal etwas schlau gemacht. Philadelphia, die Stadt in Pennsylvania, ist mit rund 1,6 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Stadt in Amerika. War mir vorher nicht so bewusst. Sie ist auch sehr geschichtsträchtig. Von 1790 bis 1800 war sie Nationalhauptstadt. In dieser Stadt wurde auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verkündet und die Verfassung beschlossen. Also sehr geschichtsträchtig, diese Stadt. Gut, aber warum erzähle ich euch das? Egal, ob bei der Entstehung eines Käses oder bei der Erbauung einer Stadt, immer dann, wenn man ein großes Projekt erreichen möchte, dann ist etwas entscheidend. Immer dann, wenn man ein Projekt nicht alleine erreichen kann, wenn man auf andere angewiesen ist, dann ist etwas entscheidend. Beziehungsweise, andersrum gesagt, wenn man ein Projekt verhindern möchte, dann muss man etwas stören, dann muss man etwas zerstören. In Kriegen wird dies häufig gemacht. Man stört die Kommunikationswege. Man zerstört die Kommunikation. Wenn man die Kommunikation stört, dann kann man große Projekte verhindern. Und genau das hat Gott getan. In 1. Mose 11 wird uns berichtet, wie die damaligen Menschen ein großes Projekt vorhatten. Sie wollen eine große Stadt bauen mit einem Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reichen soll. Und dieser erste Burj Khalifa sollte so ein sichtbares Zeichen der Stärke sein, so ein Zeichen der Macht und der Einheit. Der heutige Burj Khalifa ist mit 828 Metern der höchste Wolkenkratzer der Welt. Er wurde im Januar 2010 in Dubai eingeweiht. Vom damaligen Turm sind uns die Maße nicht überliefert, aber es ist scheinbar, hat sich das in vergleichbaren Dimensionen abgespielt. Und dann wird uns gesagt in 1. Mose 11, Vers 5, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Gott möchte schauen, was seine Geschöpfe tun. Und um den Turm zu sehen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, muss Gott herabsteigen. Ich liebe diesen Humor Gottes. Um den Turm zu sehen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, muss Gott herabsteigen. Und dann heißt es weiter in dem Text, 1. Mose 11, Abvers 6, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Gott sieht, was geschehen wird und deshalb greift er ein. Bisher hatten alle die gleiche Sprache und deshalb konnten sie sich verständigen und deshalb konnten sie auch zusammenarbeiten. Dass man die gleiche Sprache spricht, dass man sich versteht, ist ganz entscheidend dafür, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn man die Kommunikation stört, wenn man die Einheit zerstört, dann entstehen Missgunst, Streit und Auseinandersetzung. Und die Menschen konnten ihr Projekt nicht beenden. Sie konnten es nicht fertig bauen. Die Stadt und der Turm, den sie angefangen haben, konnten sie nicht fertig bauen. Paulus schreibt in Epheser 2, Abvers 19. So seid nun ihr auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet in einer Wohnung Gottes im Geist. Ein ähnlicher Text findet sich auch in 1. Korinther 3, Abvers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Immer wieder wird in der Bibel die Gemeinde als ein Haus Gottes bezeichnet, als ein Tempel Gottes, der aufgebaut werden soll. Wir sind dazu berufen, den Tempel Gottes zu bauen. Wir sind dazu berufen, die Gemeinde zu bauen. Wir sind berufen, Bauarbeiter zu sein. Und es ist ein großes Projekt, an dem wir dran sind. Und genau das weiß auch der Widersacher. Er weiß auch, wie man ein Projekt zum Stillstand bringen kann. Dass man die gleiche Sprache spricht, dass man sich versteht, ist ganz entscheidend dafür, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn man die Kommunikation stört, wenn man die Einheit zerstört, dann entstehen Missgunst, Streit und Auseinandersetzung. Und ein Projekt kommt zum Erliegen. Und deshalb möchte ich die Fragen stellen, wird die Gemeinde fertig gebaut? Oder lassen sich die Bauarbeiter auseinanderdividieren? Sorgen Kommunikationsprobleme dafür, dass das Projekt Gemeinde zum Erliegen kommt? Oder setzen die Bauarbeiter alles daran, gemeinsam weiter am Projekt zu arbeiten? Geschwister, ich könnte jetzt viele Themen nennen, aber ich möchte nur eins nennen. Gerade die unterschiedlichen Meinungen zum Thema Corona und die damit verbundenen unterschiedlichen Meinungen zu den Maßnahmen können eine gravierende Gefahr für das Projekt Gemeinde darstellen. Wenn wir uns auseinanderdividieren lassen. Und die letzten Monate und Jahre, die haben mir Sorge bereitet. Jesus wusste von dieser Gefahr. Und deshalb hat er seinen Jüngern Folgendes gesagt. Ich lese Johannes 13, Vers 34. Da sagt Jesus, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus gebietet seinen Jüngern, dass sie einander lieben sollen und er bezeichnet es als ein neues Gebot. Wobei so neu war dieser Gedanke gar nicht, der ist schon im Alten Testament enthalten gewesen. Aber Jesus ergibt dieses Gebot nicht im Sinne von neu als komplett unbekannt, sondern er erneuert dieses Gebot. Er stellt es wieder her, er macht es wieder neu bewusst, er gibt diesem Gedanken qualitativ einen tieferen Gedanken, tiefere Bedeutung. Und er wiederholt es auch nochmal, Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Johannes 15, Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus scheint dieser Gedanke wirklich wichtig gewesen zu sein. Denn mit Johannes, die Kapitel 13 und Johannes 15, da befinden wir uns in diesen letzten gemeinsamen, intimen Momenten, die Jesus mit seinen Jüngern hatte hier auf dieser Erde. Im Obergemach, beim Passamahl. Beim letzten gemeinsamen Abendmahl, kurz bevor Jesus in den Garten Gethsemane geht und gefangen genommen wird. Genau in dieser Situation gibt Jesus seinen Jüngern dreimal dieses Gebot. Und dann setzt Jesus noch eins drauf. Er formuliert es nicht nur als Gebot, sondern er formuliert es auch nochmal im Gebet. Und zwar im Johannes Kapitel 17, in diesem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Johannes 17, ab Vers 21. Da betet Jesus, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und ich lese noch den Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist der Wunsch von Jesus für seine Nachfolger. Nämlich Einheit unter seinen Nachfolgern. Und ich bin davon überzeugt, dass damit nicht gemeint ist, immer gleicher Meinung sein. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht damit gemeint ist. Eine Uniformität. Denn Gott hat den Körper aus unterschiedlichen Gliedern gemacht. Das rechte Auge und das linke Auge, sie sehen Dinge unterschiedlich. Sie haben jeweils einen unterschiedlichen Blickwinkel auf etwas. Sie sehen Dinge unterschiedlich und doch bilden sie zusammen ein Bild. Wir dürfen unterschiedliche Blickwinkel auf etwas haben. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Solange wir in Kommunikation bleiben, solange wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Das Entscheidende sind nicht unsere unterschiedlichen Meinungen. Das Entscheidende ist, wie wir damit umgehen. Denn Jesus wünscht sich, dass wir, du und ich, dass wir eins sind, dass wir eine Einheit bilden. Denn Jesus hat uns, dich und mich, in sein Gebet mit eingeschlossen. Johannes 17, Vers 20, da hat Jesus gebeten, ich bitte aber nicht für diese allein, für die, die jetzt hier gerade um mich herum sitzen, für meine Jünger. Ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Du und ich, wir glauben an Jesus aufgrund der Worte der Jünger. Also hat Jesus uns, die wir hier zusammen sind, in sein Gebet mit eingeschlossen. Und Jesus wünscht sich, dass wir, du und ich, eins sind, dass wir einander lieben. Wie groß soll die Liebe sein? Wie weit soll sie gehen? Wie weit kann sie gehen? Nachdem Jesus den Jüngern sein Gebot der Liebe gegeben hat, da sagt er in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wir sollen bereit sein, unser Leben füreinander zu geben. Und es ist keine leichte Frage, die ich jetzt stelle. Bin ich bereit, mein Leben für dich zu geben? Bist du bereit, dein Leben für mich zu geben? Geschwister, Jesus meint nicht, dass wir nur für den Bruder oder die Schwester bereit sind zu sterben, die gleicher Meinung sind wie wir selber. Er hat es selber vorgemacht. In Römer 5, Vers 7 und 8 heißt es: Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus war bereit, sein Leben für uns zu geben, als wir noch Sünder waren, als wir noch anderer Meinung waren wie er. So sehr hat er uns geliebt. Und er fordert uns auf, dass die gleiche Liebe auch in uns sein soll. Und diese Liebe wird noch eine zusätzliche Wirkung haben. Und zwar etwas, was wir uns doch eigentlich so sehr wünschen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt der Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr am Sabbat zum Gottesdienst geht, wenn ihr Zehnten zahlt, wenn ihr treu eure Gaben gebt, wenn ihr Bibeltexte auswendig könnt, wenn ihr Daniel und Offenbarung auslegen könnt, wenn ihr, und ich könnte die Liste jetzt unendlich lang machen. Ich sage damit nicht, dass all diese Dinge jetzt schlecht wären. Aber all diese Dinge sind nicht das Zeichen, was Jesus sagt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Zeichen, was Jesus setzt, woran die Menschen um uns herum erkennen sollen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Und in seinem Gebet in Johannes 17, Vers 21 heißt es: Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unsere Liebe zueinander, unser Einssein, soll ein Zeichen sein für die Menschen, für die, die Gott noch nicht kennen. Denn solch eine Liebe, wie Jesus sie eigentlich sich so sehr wünscht unter uns, solch eine Liebe findet man in der heutigen Gesellschaft nur an ganz wenigen Stellen. Vor allem, wenn wir glauben, dass wir kurz vor der Wiederkunft Jesu stehen. Denn für diese Zeit hat Jesus vorausgesagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und deshalb wird solch eine Liebe, die bereit ist, für den anderen zu sterben, solch eine Liebe wird auffallen und anziehend wirken. Denn insgeheim sehnt sich jeder danach. Mit einer Geschichte möchte ich langsam zum Ende kommen. Der Titel der Geschichte ist Mein syrischer Freund. Da waren zwei Freunde. Der eine lebte in Rom, der andere in Syrien. Derjenige aus Rom war für eine Geschäftsreise in Syrien. Da wurde er gefangen genommen und beschuldigt, ein Spion zu sein. Er wurde vor den syrischen Herrscher gebracht. Dieser hörte sich die Beweise an und er glaubte den Beweisen und wollte ihn umbringen lassen. Der Mann, der beteuerte: Bitte, ich bin wirklich unschuldig. Bitte. Eigentlich weiß ich, dass ich es nicht beweisen kann. Aber bitte, ich habe eine Frau, ich habe Familie. Ich bin ein reicher Mann, meine Familie weiß nicht, was mit mir geschehen ist und was meine Geschäftsbeziehungen sind. Bitte lassen Sie mich nach Hause, nach Rom gehen, um dort alles zu organisieren, um mich zu verabschieden. Und dann werde ich zurückkommen und Sie können mich umbringen.
Wie verrückt hältst du mich eigentlich? Spinnst du? Für wie blöd hältst du mich, dass ich dich laufen lasse? Du wirst ganz sicher nicht nach Rom gehen, dort alles schön brav organisieren, damit du dann wieder zurückkommst, dass ich dich umbringen kann. Für wie blöd hältst du mich?
Was ist, wenn ich ihnen einen Bürge gebe? Einen Bürge, dass ich wiederkomme? Wie meinst du das? Ich habe einen Freund hier in Syrien. Er wird für mich einstehen. Er garantiert, dass ich zurückkomme. Er nimmt meinen Platz ein. Der Herrscher, er schaut skeptisch und sagt, das kann ich nicht glauben. Das gibt's nicht. So wurde der syrische Freund gerufen. Und dann wird ihm die Frage gestellt, bist du bereit, für diesen Typen ins Gefängnis zu gehen? Und er bekommt 60 Tage Zeit. Und wenn er dann nicht zurück ist, dann wirst du anstatt ihm umgebracht. Bist du dazu bereit? Er antwortete, ja klar, auf jeden Fall. Er ist mein Freund, kein Problem. So wurde der syrische Freund ins Gefängnis gesteckt. Und sein Freund ging zurück nach Rom. Dort regelte er seine ganzen Geschäftsangelegenheiten. Er verabschiedete sich von seinen Kindern, seiner Frau. Sie weinten. Und dann verließ er wieder Rom. In dieser Zeit, da reiste man mit Segelbooten und man war abhängig vom Wind. Und so vergingen die 60 Tage. Schließlich fragte man den syrischen Herrscher, was man tun solle. Der Herrscher, er sagte, die 60 Tage sind um. Der Typ aus Rom ist nicht wieder aufgetaucht. So holt den syrischen Freund aus dem Gefängnis und richtet ihn hin. Alle Leute, sie versammelten sich auf dem Marktplatz, sie wollten dieser Hinrichtung beiwohnen. Der Henker ist dabei, seine Pflicht zu erfüllen. Plötzlich merkt man ein Gedränge am Ende vom Marktplatz. Ein Rufen, halt, stopp, hier bin ich! Der Henker hält inne, er schaut, er erkennt den Mann. Ja, stimmt, richtig, du bist der. Komm her und wir bringen dich um. Da sagt der Freund aus Syrien, wartet, so geht das nicht. Ich bin der Bürge. Und die Zeit ist abgelaufen, die 60 Tage sind vorbei und er ist nicht rechtzeitig zurückgekommen, also tötet mich. Da sagt der Freund aus Rom, spinnst du? Du bist unschuldig, ich bin der Spion. Und so argumentieren sie vor der versammelten Menge. Schließlich weiß der Henker nicht mehr, was er tun soll. So bringt er beide vor den syrischen Herrscher. Dort sagt der Typ aus Rom, bringt mich um. Der andere sagt, nein, ich bin sein Bürge gewesen, die Zeit ist abgelaufen. Er ist nicht rechtzeitig zurückgekommen. Der andere sagt, nein, ich bin schließlich der Spion, er ist unschuldig. Der Herrscher gebietet beiden zu schweigen. Und er sagt dann, ich lasse euch beide gehen. Unter einer Bedingung. Ihr macht mich zu einem dritten Freund von euch. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Im Predigttitel und am Anfang habe ich die Frage gestellt: Magst du Philadelphia? Damit meinte ich nicht den gleichnamigen Frischkäse oder die gleichnamige Stadt. Vielleicht müsst ihr auch besser fragen: Bist du bereit für Philadelphia? Das Wort Philadelphia ist zusammengesetzt aus den Wurzeln von Phileo, zu Deutsch lieben, sowie Adelphos, zu Deutsch Bruder, Bruderliebe. Und ich möchte daraus Geschwisterliebe machen. Bist du bereit für Geschwisterliebe? Jesus betete, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Philadelphia, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und so möchte ich schließen mit den Fragen: Bist du bereit, dem Gebot Jesu zu folgen? Bist du bereit, dem sehnlichen Wunsch Jesu zu entsprechen? Bist du bereit für solch eine Geschwisterliebe? Ich würde mich sehr darüber freuen. Amen.